neuer Lesestoff für den Urlaub, ja, oder zumindest fürs Urlaubsfeeling an so einem schönen sonnigen Sonntag wie heute. Margarete von Schwarzkopf hat zwei neue Bücher im Gepäck und stellt sie uns jetzt vor in unserem Bücherplausch. Und zwar geht's um Spannung pur. Zwei Krimis hast du mit dabei, Margarete. Und der erste stammt von dem international erfolgreichen Autorenteam Mikkel Hjort und Hans Rosenfeld. Zwei schwedische Autoren, die auch schon viele Drehbücher geschrieben haben fürs Fernsehen. Und im Moment sind sie auf großer Tour in Deutschland mit ihrem achten Band der Reihe um den Psychoanalytiker Sebastian Bergmann, unter anderem auch heute Abend auf der Lit Cologne zu hören. Margarete, als erstes, was muss man wissen zu dieser Krimireihe aus Schweden?
Ja, guten Tag. Ja, man muss wissen, dass es eigentlich wie ein einziges großes Buch ist, was die beiden Schweden geschrieben haben, die ja sehr erfahren sind im Schreiben von Kriminalstoffen. Denn zum Beispiel Hjort hat die Drehbücher geschrieben für die Mankell-Verfilmungen und Rosenfeld ist vor allem in Großbritannien sehr bekannt. Da hat er fantastische Krimiserien für die BBC geschrieben. Es geht um einen Mann, Sebastian Bergmann, der immer im Mittelpunkt dieser Bücher steht. Er ist eben ein Psychologe oder Psychoanalytiker. Und er ist jemand, der eine sehr, sehr ambivalente Vergangenheit hat und einen sehr ambivalenten Charakter. Und die Fälle, die er mithilft zu lösen, stehen im Mittelpunkt dieser Reihe, eben um Sebastian Bergmann und das Team der Reichsmordkommission.
Dazu muss man sagen, dass das jetzt der angekündigte letzte Band ist mit Sebastian Bergmann als Hauptfigur. Jetzt muss uns noch ein bisschen mehr dazu sagen, was denn in dem Buch passiert.
Ja, es wird eine Leiche gefunden, eine Frau umgebracht. Sie wird in einem Schweinestall aufgefunden und an der Wand steht mit blutroten Buchstaben geschrieben, stellt sich aber Gott sei Dank als Farbe heraus, nicht als Blut. Löse den Fall Sebastian Bergmann. Sebastian Bergmann hatte sich eigentlich sehr zurückgezogen von allem. Er wollte lieber nur Bücher schreiben, weil er in seinem Leben doch sehr viel, muss man mal sagen, zu Deutsch Mist gebaut hat. Er ist, wie gesagt, ambivalent. Er ist ein Mann mit vielen Fehlern und er hat viel Schuld auf sich geladen und ganz offenbar geht es hier um die Aufarbeitung von Schulden in dem Sinne, weil er nämlich Menschen düpiert hat, er hat Menschen ins Unglück getrieben. Er ist nicht immer schuld an allem, aber er ist oft sozusagen, wie es auf Neudeutsch heißt, der Trigger. Und der Mordkommission vorsteht seine Tochter Vanya, die eigentlich mit dem Vater gar nicht mehr so viel zu tun haben will, aber ihr Vater ist brillant im Lösen von Fällen. Er ist auch ein Profiler, wie das so schön auch Neudeutsch heißt, also einer, der die Psyche von Tätern sehr klar herausfinden kann. Also bittet ihr ihren Vater doch wieder zu helfen und mit dem übrigen Team herauszufinden, wer hat es abgesehen auf Menschen, die mit Sebastian Bergmann zu tun hatten, also Figuren aus seiner eigenen Vergangenheit. Darum heißt das Buch auch so schön, die Schuld, die man trägt, denn es geht tatsächlich um Schuld und Sühne.
Das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Plot. Jetzt ist es bei mir zum Beispiel so, ich habe die anderen 7 Bände ja nicht gelesen, das ist jetzt der 8. Band. Kann ich das Buch trotzdem lesen? Verstehe ich das?
Ja, man versteht es schon, aber es ist ein ganz, das habe ich selber jetzt auch gemerkt, ich kenne alle Bücher, ich habe die von Anfang an seit 2011 alle mit Begeisterung gelesen, weil also wirklich die beiden Autoren verstehen es, die Spannung aufzubauen. Es werden zwar immer Anspielungen gemacht und man lernt Sebastian Bergmann auch kennen, man weiß, was er sozusagen verbrochen hat und sein Hauptthema, und das kommt in diesem Buch ganz klar nochmal heraus, deshalb kann man das auch unabhängig lesen. 2004 hat er seine Frau und sein Kind im Tsunami verloren. Und das hat diesen Mann völlig aus der Bahn geworfen. Und das Thema ist auch wieder, ist die Tochter wirklich tot? Ist sie vielleicht noch am Leben? Gibt es sie noch? Er hat schon eine andere Tochter wiedergefunden, Vanya, aus einer kurzen Beziehung mit einer anderen Frau. Also die Frage ist auch immer, kommt es dazu noch zu einem ganz starken Drama? Oder ist die Tochter und die Frau für immer verloren und Sebastian Bergmann muss endlich akzeptieren, nach fast 20 Jahren, dass er seine Familie damals in Thailand tatsächlich verloren hat. Das ist auch ein sehr starkes Spannungselement und ist auch so erklärt, dass man das Buch auch lesen kann, ohne die anderen 7 Bände davor gelesen zu haben. Aber ich empfehle allen, alle zu lesen.
Da hat man auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Und du sagst, also es spielt auch so ein bisschen Autobiografisches rein. Wenn wir uns jetzt nochmal das Autorenteam Hjort Rosenfeld anschauen, du hast gerade schon gesagt, die beiden sind international sehr erfolgreich. Was denkst du, ist der Grund für diesen Erfolg?
Ich glaube, der Haupterfolg liegt wirklich an dieser Figur des Sebastian Bergmann. Denn am Anfang hieß es so wunderschön, sie werden lieben, diesen Mann zu hassen. Weil er ist so unsympathisch in den ersten Büchern, weil er wirklich jemand ist, der alle Menschen ausnutzt, der ein absoluter Egoist und auch Egozentriker ist, der wirklich nicht sympathisch rüberkommt und gerade deshalb natürlich faszinierend ist. Denn meistens sind ja die Ermittler sympathische Menschen mit kleinen Fehlern, Kaffeeflecken auf dem Regenmantel, wie bei Mankell, Svalander und so weiter. Aber dieser Mann ist wirklich jemand, der polarisiert, auch seine eigene Tochter immer wieder fast in den Wahnsinn treibt. Und das ist natürlich faszinierend, weil es passiert schon etwas mit ihm über die Bände hinweg. Aus diesem absoluten Egoisten wird ein Mensch, immer menschlicher, immer mehr auch ja, bewusst, dass er auch ein Sünder ist und kein Heiliger, auf keinen Fall. Und das macht die Bücher so spannend, weil man immer mit dem nächsten Band erwartet, was passiert mit Sebastian Bergmann? Wird er noch ein anständiger, guter Mensch oder bleibt er, wie er ist, aber natürlich mit Veränderungen zum Positiven?
Ich höre also schon eine gewisse Begeisterung heraus bei dir. Dein Fazit kurz und knapp zum achten Band?
Sehr spannend. Man muss sich hineinlesen. Es ist eine Geschichte, die langsam geht. Das ist auch wirklich ein Markenzeichen der Schweden. Sie hauen nicht auf die Pauke. Sie entwickeln die Geschichte in aller Ruhe. Aber man hat dann viele spannende Stunden Lesestoff. Und vor allem, man bangt mit Sebastian Bergmann. Denn den trifft es in diesem Buch wirklich sehr hart. Und man hofft, dass irgendwie mit diesem Mann alles zum Besten kommt. Also wirklich Spannung von A bis Z. Sehr empfehlenswert.
Die Schuld, die man trägt, von Hjort und Rosenfeld in der Übersetzung von Ursel Allenstein. Der Kriminalroman ist erschienen bei Wunderlich und zu haben für 25 Euro. Ja, und das ist die erste Leseempfehlung von Margarete Schwarzkopf im Domradio für uns an diesem Sonntag. Die zweite gibt's gleich hinterher nach nur einem Track. So, wir sind bei den Krimis hier im Domradio, vorgestellt von Margarete von Schwarzkopf. Und der Autor des zweiten Kriminalromans, das ist der Engländer David Hewson. Er hat schon 12 Romane insgesamt veröffentlicht, die meisten von denen spielen in Italien. Und der Schauplatz seines jüngsten Romans ist Venedig und der Titel lautet »Die Medici-Morde«. Ich ahne schon, worum es gehen könnte. Margarete, die Medici-Familie ist ja eine sehr bekannte Familie, die hat lange in Florenz regiert. Warum dann Venedig als Schauplatz?
Ja, genau, das ist der Trick bei diesem Buch. Es geht darum, dass ein Fernsehhistoriker, außerordentlich unsympathisch, mit dem schönen Namen Marmaduke Godolphin, eine kleine Gruppe von Menschen einlädt, Experten, auch seine Familie, nach Venedig, weil dort im Archiv sind Dokumente gefunden worden, die beweisen soll, dass Michelangelo mitschuld ist an den berühmten Medici-Morden. In der Familie Medici wurde kräftig gemordet und einer der Mörder ist aus Florenz geflüchtet nach Venedig und hat sich dort angesiedelt und versucht, ja, seiner Vergangenheit und seiner Schuld zu entkommen, wird dann aber selber Opfer. Ein spannender historischer Fall, den es wirklich gegeben hat, aber dieser Marmaduke Godolphin möchte eben sozusagen in Venedig sich auch präsentieren. Er möchte eine neue Fernsehshow für Amerika haben und er lädt eben eine Gruppe von Leuten ein und darunter ist die Hauptfigur ein pensionierter Archivar aus England, Arnold Glover, der diesen furchtbaren Marmaduke Godolphin schon von früher kennt.
Jetzt musst du noch ein paar Takte dazu sagen, wer denn dieses Mordopfer jetzt ist.
Das Mordopfer ist dieser Fernsehhistoriker Marmaduke Godolphin in der Tat selbst. Und zwar wird er in einem kleinen Kanal in Venedig gefunden, also so richtig klassisch. Er treibt auf dem Wasser, er ist mit einem Stiletto ermordet worden, das steckt noch in seiner Brust. Und es gibt ganz viele Verdächtige und ganz viele Motive, denn keiner mochte diesen Mann. Und es stellt sich heraus, ähnlich wie da Sebastian Bergmann in den Romanen von Hjort und Rosenfeld, dass er vielen Leuten Böses angetan hat. Er war ehrgeizig, er war MeToo, sozusagen einer von denen, der immer übergriffig war. Und es gibt eine Ermittlerin in Venedig, eine Frau namens Valentina Fabri, die bittet Arnold Glover, diesen Archivar, um Hilfe, weil der kannte Marmaduke Godolphin sehr gut, kennt auch die Hintergründe mit den Medici-Morden, den Dokumenten, die angeblich darauf hinweisen, dass der arme Michelangelo mit involviert war in die Morde. Und das ist wirklich sehr spannend aufgebaut. Und man fragt sich immer erstens, stimmt die Geschichte, hat Michelangelo wirklich bei den Medici die Morden in Florenz damals mitgewirkt, war er schuldig und ist deshalb auch nach Rom geflohen, in den Vatikan? Oder ist das alles nur ein falsches Dokument, was diesem eitlen Marmaduke Godolphin untergejubelt ist? Und wer natürlich hat ihn dann ermordet in Venedig im Schatten der Kanäle?
Jetzt haben wir schon viel zu dem Inhalt gehört. Jetzt nochmal zum Erzähler. Erzählt wird die Handlung nämlich aus der Perspektive eines pensionierten Archivars und der hat auch eine besondere Rolle in dem Roman.
Ja, er ist der Mann, der sich eigentlich auskennt. Er ist Historiker. Er soll eben diese Dokumente, diese angeblich ja wertvollen Dokumente überprüfen. Wirklich original. Hat damals in der Zeit, in der Renaissance, jemand all das aufgeschrieben? Ist es eine Fälschung? Und er wird immer tiefer in den Fall hineingezogen. Und man wird als Leser verdächtig. Man denkt auch, aha, der Mann ist auch nicht so ehrbar, wie er ist. Spannend ist natürlich, dass aus der Ich-Perspektive erzählt wird. Und dieser gute Archivar hilft eben bei der Aufklärung des Mordes an Marmaduke Godolphin. Aber man weiß nie ganz, und das ist ein unglaublich spannender Trick von David Hewson, ist vielleicht Arnold Glover selber ein Verdächtiger? Ist er vielleicht der Mörder? Weil er nämlich mit Marmaduke auch viele, viele Hühnchen zu rupfen hat. Aber das bleibt immer in der Schwebe und man erfährt den Mord aus verschiedenen Perspektiven. Jeder erzählt sein Alibi. Das ist wie bei diesen berühmten Spielen, wo man dann schließlich den Hammer in der Küche findet, mit dem so und so erschlagen worden ist. Also das ist sehr geschickt aufgebaut. Und David Hewson ist ein wunderbarer Erzähler. Man merkt, er hat schon viele spannende Bücher geschrieben. Und hier kann ich nur alle Leser warnen. Aufmerksam lesen, nicht Seiten überspringen. Tolle Beschreibung übrigens von Venedig. Mindestens so gut wie die in den Büchern von Donna Leon. Weil da geht es um jede Kleinigkeit, um jedes Detail, was hier aufgeführt wird.
Die Medici-Morde, so heißt das Buch, das ist eher ein ungewöhnlicher Krimi. Was findest du, macht den so speziell?
Zum einen die Geschichte, dass man eben die Vergangenheit hineinbaut, also einen alten Mord, der in Venedig passiert ist zur Zeit der Renaissance und davor ein Mord in Florenz am Hofe der Medici, der ja historisch belegt ist. Und natürlich Venedig, immer wieder Venedig. Die Stadt wird hier beschrieben, so wie man sie als Tourist überhaupt nicht erlebt. Die kleinen Seitenkanäle, die dunklen Wasser von Venedig, die kleinen Restaurants, wo kein Tourist je hingeht. Und diese Atmosphäre von Venedig habe ich selten so spannend beschrieben gelesen, wie ich hier bei diesem Buch von David Hewson, der übrigens Venedig gut kennt, der hatte schon ein Buch davor geschrieben, das auch in Venedig spielt. Und wirklich, man taucht tief hinein in diese Stadt und es ist halt nicht die Glamour-Stadt, wo die Touristen zum Markusdom rennen und ich weiß nicht was, den Markusdom bevölkern, sondern es geht in die Tiefe der Stadt und die hat viele Geheimnisse und deshalb auch sehr viel Spannendes zu bieten.
Venedig mal anders, kann man sagen, von David Hewson, der Kriminalroman Die Medici-Morde. Gibt's im Handel, übersetzt von Birgit Salzmann in die deutsche Sprache. Erschienen ist das Buch im Folio Verlag und die Kosten belaufen sich auf 22 Euro. Ich sage danke für diesen neuen Lesestoff, ausgewählt und vorgestellt von unserer Krimi-Expertin, kann man sagen, Margarete Schwarzkopf.
Ja, einen schönen Tag allen noch. Auf Wiederhören.
Danke, tschüss.